ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Marie Kaiser.
Guten Morgen. Wir drehen heute zusammen eine Runde durch die wilde Welt der Wissenschaften. Herzlich willkommen. Die Gorillas sind auch mit dabei. Donkematic. In vielen Beziehungen ist es ein festes Abendritual mit individuell austauschbaren Kosenamen. Die Frage, na Schatz, wie war dein Tag? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kämen nicht von einem Menschen, sondern von einem Chatbot, der nicht nur aufmerksam zuhört, sondern auch einfühlsam nachfragt, noch genau weiß, was Sie vergangene Woche über denselben Kollegen erzählt haben. Viele denken bei sowas vielleicht an Filme wie Her, an Science Fiction, aber künstliche Intelligenz, die ist längst dabei, persönlichste Bereiche unseres Lebens zu erobern. Immer mehr Menschen entwickeln enge emotionale Beziehungen zu ihren Chatbots. Forschende der Technischen Universität Berlin haben diese Beziehungen genauer untersucht und ich spreche darüber mit Professor Dr. Silvia Westerweg. Sie ist Medienpsychologin und Professorin für Medienwissenschaft an der TU Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Replica ist ein Chatbot, der ja so darauf spezialisiert ist, eine emotionale Bindung aufzubauen. Also man kann sich da einen Partner wirklich selber backen, entscheiden, wie der aussieht. Und je länger ich den benutze, umso mehr passt er sich meinen Wünschen an. Sie haben für die Untersuchung 29 Nutzer und Nutzerinnen befragt, dieses Chatbots. Wie tiefgehend sind denn die Gefühle, die Menschen für so ein Chatbot entwickeln können?
Ja, wir haben speziell diejenigen Nutzerinnen befragt, die romantische Beziehungen pflegen zu Replica. Und viele von denen bezeichnen das wirklich als Liebe, sagen, dass ihnen schon klar ist, dass es eine AI-Anwendung ist. Aber dennoch empfinden sie Liebe, intensive Gefühle, würden sich nicht davon trennen wollen, gehen sozusagen eine Ehe sogar ein, haben gemeinsame Kinder in dieser virtuellen Vorstellung. Und ja, drücken sehr intensive Gefühle aus. Und dann gibt es natürlich auch andere Situationen, wo es eher ein Zeitvertreib ist, denke ich. Also es ist schon divers.
Aber empfinden die Befragten diese Beziehung zum Chatbot als gleichwertig wie eine Beziehung zu einem Menschen?
Manche von ihnen schon. Manche sagen sogar, dass es eigentlich eine bessere Situation ist, eine bessere Beziehung, weil dieser Chatbot hat ja keine eigenen Probleme. Letztlich stellt sich immer auf die Nutzerin, den Nutzer ein. Und ist immer für sie da und stellt immer halt diesen Partner sozusagen vorweg, voran. Ja, das ist doch eine angenehme Vorstellung. Also
ja, ja. Aber die Antworten sind dann vielleicht ein bisschen langweilig, weil man fragt, was hast du denn heute den ganzen Tag gemacht, stelle ich mir so vor. Wie wichtig ist denn eigentlich, wir haben über Ehe und Kinder geredet, wie wichtig ist die erotische Komponente bei solchen Beziehungen?
Also die gibt es da auch. Also das kann man sich, glaube ich, wie so Sexting vorstellen. Also dass halt auch erotic Roleplay gespielt wird. Für manche ist das durchaus wichtig, denke ich. Und es gab gerade in der Phase, wo wir die Daten erhoben haben, eine Zeit, wo der Anbieter von Replica dieses erotic Roleplay deaktiviert hat, weil es auch viel Kritik dazu gab. Und das ist natürlich den Leuten, hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Also sie fühlten sich zurückgewiesen von ihrem Replica Avatar und das kam überhaupt nicht gut an.
Und haben die Beziehung dann abgebrochen oder sind sie doch treu geblieben?
Also viele von ihnen fühlten sich sehr zurückgestoßen, also haben auch durchaus eine mentale Krise gehabt und nach einer Weile wurde es ja wieder aktiviert. Also ich glaube, viele von ihnen haben das sozusagen durchgestanden, diese Beziehungskrise und sind dran geblieben.
Wie verbreitet sind denn solche erotischen oder auch emotionalen, romantischen Beziehungen zwischen Menschen und Chatbots heute schon?
Also das kann ich aufgrund meiner Studie nicht so sagen. Ich möchte schon betonen, dass es auch andere Beziehungsformen gibt. Aber laut Replica gibt es 30 Millionen Accounts oder Nutzer. Also das gibt schon sehr viele Nutzer von diesen Anwendungen, die aber nicht unbedingt immer romantisch oder erotisch gelagert sein müssen. Also es gibt auch die Freundschaften oder Mentoring-ähnliche Beziehungen. Ja, also da gibt es jetzt keine verlässlichen Zahlen. Ich denke, die Menschen sprechen da ja auch nicht so unbedingt gerne drüber. Also unsere Befragten haben zumindest auch berichtet, dass sie da durchaus Stigma erfahren, also dass sie oder die Freunde in ihrer echten Umgebung da auch vielleicht eifersüchtig sind. Also das ist nicht so einfach.
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wenn mein Partner jetzt neben mir noch einen Chatbot zum Beispiel hat und sich mit dem vielleicht mehr unterhält als mit mir, wie groß ist das Problem?
Oh, da gab es auch Eifersucht. Also ja, ein Fall fällt mir dazu ein, wo die Ehefrau viel Zeit damit verbracht hat, ihre Eltern zu pflegen. Und der Ehemann hat dann sozusagen diese Lücke geschlossen mit dem Replika, mit der Replika-Anwendung. Oder ein anderer Fall war aber auch, dass eine Frau in einer aus ihrer Sicht toxischen Beziehung war und sich mithilfe des Avatars mit der Anwendung daraus gearbeitet hat, also sozusagen den sozialen Support sich woanders geholt hat durch die AI-Anwendung und sich aus ihrer Sicht aus einer ungesunden Beziehung dadurch rausarbeiten konnte.
Wow, das ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel, aber ich frage mich, wenn ich immer enger und mehr Zeit mit einem Chatbot verbringe, der sich ja eigentlich immer meinen Wünschen anpasst, sehen Sie da auch eine Gefahr, dass Menschen auf Dauer Beziehungen mit echten Menschen, die nicht so perfekt sind, gar nicht mehr führen können?
Also nicht mehr führen können, ja, vielleicht nicht mehr wollen. Also natürlich nimmt es Zeit weg. Es schafft wahrscheinlich auch idealisierte Vorstellungen. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt auch schon viele Medienangebote, sei es Rom-Com, Groschenromane oder alle möglichen, ja auch Online-Pornografie, wo Formen von Beziehungen vorgelebt werden oder vorgespielt werden, die ja nicht der Realität entsprechen und da vielleicht auch über ja, übertriebene Forderungsvorstellungen vielleicht erzeugen können. Also das gibt es, denke ich, schon. Was natürlich bei so einem Chatbot anders und neu ist, dass er sich all diese vorherigen Interaktionen merkt, die Redewendungen, die Running Gags. Also das hat dann natürlich irgendwo eine andere Qualität. Aber ich glaube, es gibt jetzt schon die Möglichkeit, sich in Fantasiewelten zurückzuziehen und da übertriebene Vorstellungen von romantischen Beziehungen zu entwickeln dadurch.
Also immer mehr Menschen vertrauen künstlicher Intelligenz ihre tiefsten Gefühle an und in solchen Partnerschaften zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz kann es dann sogar sowas wie Running Gags wahrscheinlich geben.
Ja.
Genau. Das hat alles eine Untersuchung an der TU Berlin ergeben und ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Silvia Westerweg. Sie ist Medienpsychologin und Professorin für Medienwissenschaft. Schönes Wochenende Ihnen noch.
Ich danke Ihnen, Frau Kaiser. Tschüss. Tschüss.
Wahnsinn, wie das hier wieder passt mit der Musik. Wir hören hier die ganze Zeit bei Remy Wolf die Trillerpfeife und bei uns geht's jetzt gleich um Fußball. Um die deutschen Fußballerinnen, für die der Traum vom Europameistertitel ja jetzt erstmal vorbei ist. Das Halbfinale gegen die Spanierinnen haben sie Mittwoch knapp verloren. Um den Titel kämpfen dann morgen Spanien und England. In einer Hinsicht kann sich die Frauen-DFB-11 aber nach dem Spiel am Mittwoch doch als Gewinnerin fühlen. Denn was die Zuschauerzahlen anging, war das Halbfinale ein historischer Quotenerfolg. 14,26 Millionen Menschen haben im Fernsehen zugeschaut. Aber wie groß kann denn der Frauenfußball in Zukunft noch werden? Das untersucht der Stadionökonom Professor Dr. Dominik Schreier an der WHU Otto Beisheim School of Management. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen ins Studio und natürlich auch daheim an die vielen Frühstücksfische da draußen.
Als Sie von der Rekordquote gehört haben am Mittwoch, waren Sie überrascht oder haben Sie gesagt, meine Studien haben das längst vorhergesagt?
Nein, es ist jetzt keine große Überraschung. Es ist natürlich ein historisches Ergebnis, aber man sieht ja bei großen Turnieren im Sommer, ob das jetzt bei den Herren oder bei den Damen ist, da steigt die TV-Quote eigentlich mit jeder Runde. Es wird dann sehr viel medial darüber berichtet und die Leute sind quasi sich darüber bewusst, dass da ein wichtiges Spiel stattfindet. Das Viertelfinale war ja auch, ich sag mal, sehr aufregend. Ne? Da sprechen die Leute drüber und dann ist das schon auch natürlich, dass sich das so entwickelt.
Was wird denn vielleicht auch bei der EM in der Schweiz jetzt richtig gemacht, damit der Funke eben beim Publikum für den Frauenfußball auch so überspringt?
Ja, ich glaube, was die UEFA ganz toll macht, ist dieses Wachstum-Narrativ zu unterstützen mit dieser EM. Ne? Man hätte jetzt auch in ein Land gehen können mit großen Stadien, wo es sehr schwierig vielleicht gewesen wäre, diese ganzen Tickets auch zu distribuieren. Wir haben das ja bei dem FIFA-Club-Weltcup gesehen, wo man in große NFL-Stadien gegangen ist und dann seine redliche Mühe hatte, diese Stadien oder diese Plätze auch zu füllen. Da ist es dann zu einem sehr negativen Spin gekommen, kommunikativ. Bei der Frauen-EM jetzt, wo die Nachfrage eigentlich vergleichsweise gering ist, wenn man das jetzt auch mit dieser Club-WM vergleicht, da sind aber alle Plätze ausgefüllt. Es gibt eigentlich nur Rekorde. Das kann man auch kommunikativ schön begleiten. Und da kann man sich schon auch eine Scheibe von abschneiden, weil das Schlimmste, was dem Frauenfußball hätte passieren können, auch mit Blick auf die Zukunft, wäre natürlich jetzt leere Plätze in diesen Stadien, gerade wenn sie klein sind.
Sie haben zum Wachstumspotenzial des Frauenfußballs Studien durchgeführt. Eine heißt Delphi-Studie und da haben Sie untersucht, wie sich der Frauenfußball bis 2031 entwickeln könnte. Wie groß könnte er denn bis dahin werden?
Ja, vielleicht im Einsatz kurz oder zwei dazu, was wir da überhaupt machen. Ja, also es handelt sich um eine Zukunftsstudie. Und das Problem mit so Zukunftsstudien ist, wenn man die Zukunft vorhersagen will, das ist jetzt nicht so trivial. Ne? Das heißt, da kann man sich ganz fürchterlich mit blamieren, vor allem, wenn man falsch liegt. Deswegen überlassen wir das unseren Expertinnen und Experten. Wir fragen also Menschen, die sich damit wirklich auskennen, was ihre Aussagen zur Zukunft sind. Ja, des Frauenfußballs, und die bewerten dann, wie wahrscheinlich eine Zukunftsaussage ist, wie attraktiv und idealerweise mit ein paar Sätzen auch, woher das denn kommt. Ja, das heißt, was wir da machen ist, wir synthetisieren das Feedback von Experten. Und unsere Experten glauben schon, das war eine von 14 sogenannten Projektionen von Zukunftsaussagen, dass Wachstum auf jeden Fall möglich ist. Ja, bis 2031, das ist eigentlich das, was erwartet wird, könnte sich die Nachfrage nach Frauenfußball verdreifachen. So, und das ist jetzt immer so ein bisschen ein Wert, mit dem man erstmal, klingt erstmal nach sehr viel und toll, und dann jubeln auch alle. Ja, das ist ja das, was auch, ich hatte ja über das Narrativ gesprochen, was sich alle wünschen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal das Stadion, da kamen wir ja gerade her, als Referenzpunkt nimmt, dann haben wir in den letzten 3 Jahren in der Bundesliga eigentlich im Schnitt relativ deutlich unter 3.000 Zuschauer im Stadion gehabt. Ne? Also so 2.800, 2.700 ungefähr. Und wenn sich das verdreifacht, dann liegen wir 2031 bei, naja, vielleicht 10.000 Zuschauern. Das ist dann immer noch unter dem Schnitt der dritten Liga heute. Und das gehört dann einfach auch zu unserer Rolle, diese Ergebnisse, diese Einschätzungen so ein bisschen einzuordnen. Weil obwohl da sehr viel Hype ist und dass ja auch alle sich wünschen, dass der Frauenfußball sich gut entwickelt, das einfach kein Automatismus ist, dieses Wachstum, sondern da muss man was für tun.
Da höre ich raus, die Leute gucken sich vielleicht so ein Topspiel vom Frauenfußball im Fernsehen an, aber ins Stadion gehen sie dann eben nicht zwangsläufig. Was könnte denn ja dafür sorgen, dass sie das tun?
Ja, ich glaube, und das ist auch so ein Ergebnis unserer Studie oder eine Experteneinschätzung, es braucht einfach Champions, ja. Leute, die den Frauenfußball aktiv fördern und regelmäßig ins Schaufenster stellen, ja, denn die wenigsten Menschen, die sitzen jetzt hier am Frühstückstisch und denken, oh ja, heute würde ich gerne mal zum Frauenfußball gehen. Man muss sie dazu irgendwie motivieren und überzeugen, ihnen das Ganze auch näher bringen. Und unsere Experten, das ist so das zweite große Ergebnis eigentlich unserer Delphi-Studie, die sehen eine große Rolle neben der Medien jetzt. Also wir beide sprechen ja jetzt auch darüber, dann hören das jetzt auch Leute, dass Frauenfußball vielleicht interessant sein könnte. Aber eine große Rolle spielen vor allem integrierte Clubs. Ja? Also Clubs, die sowohl ein Damen- als auch ein Herrenteam haben und hier in der Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen werden, wenn sie denn wollen. Ja? Und vielleicht, was wir in einer anderen Studie, nicht in der Delphi-Studie, sondern in einem anderen wissenschaftlichen Papier untersucht haben, ist, wie sich denn die Nachfrage, die Stadionnachfrage hier entwickelt, wenn Clubs denn integriert sind oder nicht. Mhm. Und da passiert erstmal gar nichts. Und das ist natürlich überraschend, ne? Weil die Hypothese ist eigentlich, dass diese integrierten Clubs mehr Ressourcen haben, mehr Mitarbeiter, auch schon größere Stadien, ne? Die auch dann diese Rekorde überhaupt möglich machen, dass man viele Synergien nutzen kann, Datenbanken schon analysieren kann, CRM-Systeme. Und das passiert erstmal eigentlich nicht. Und wir haben dann ein bisschen genauer hingeschaut und gesehen, dass sich eine signifikante Nachfragesteigerung eigentlich nur mithilfe dieser Highlight-Matches, diese Highlight-Games realisieren lässt. Ja, also Spiele der Frauen im Stadion der Herren. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt die Kapazität sehr groß ist oder dass man da einfach die Stadiontüren aufschließen muss, sondern es hat dann damit was zu tun, und da kommen wir wieder zu den Champions und der medialen Berichterstattung, die jetzt auch im Rahmen der EM ja irgendwie signifikant ist, dass das Ganze dann entsprechend kommunikativ und auch medial unterstützt wird, ja, und teilweise massiv. Ja, wir sind also wieder bei dem Argument, Wachstum braucht Unterstützung, und das ist dann oft auch die Herrenabteilung, die da maßgeblich helfen sollte.
Ja, gibt es denn vielleicht bestimmte Punkte, wo man auch sagen kann, das ist vielleicht am Frauenfußball attraktiver als am Männerfußball? Was muss man da vielleicht in der Kommunikation nach vorne stellen?
Ja, das ist, glaube ich, schwierig so zu differenzieren, wenn man jetzt rein auf Daten guckt. Ne? Da ist die Studienlage auch nicht so groß. Es gibt zuerst Anzeichen, und das wurde ja auch jetzt im Rahmen der EM viel kommuniziert, dass das Publikum schon auch ein bisschen anders ist. Ne? Also es ist immer schwierig jetzt, ich will da nicht immer auf die Ultras zeigen oder über die Bengalos sprechen, aber es zieht Stand jetzt schon auch in gewisser Weise ein anderes Publikum an, vielleicht eher Familien, vielleicht auch Leute, die einfach mal schnuppern wollen, die kleine Kinder an das Spiel heranführen wollen, auch vielleicht nicht in einem Pulk mit 60.000, 70.000 Menschen. Und das ist natürlich was man dementsprechend auch konservieren und auch bearbeiten kann. Ne? Weil am Ende des Tages muss das Produkt natürlich auch attraktiv sein für ein gewisses Klientel. Und da können Familien, Frauen, Kinder natürlich auch spannend sein. Ja?
Die Fangemeinde.
Das heißt nicht, dass sich Männer nicht für Männer Frauenfußball interessieren können. Ja?
Die Fangemeinde des Frauenfußballs könnte sich bis 2031 verdreifachen. Das sagt eine Studie der WHU Otto Beisheim School of Management. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Dr. Dominik Schreier. Schönen guten Tag noch.
Danke, schönen guten Tag.
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich ein winziges Reptil vor. Es erinnert ein bisschen an einen Drachen mit so einer vogelartigen Schnauze, der am Rücken sowas wie Flügel zu haben scheint oder einen Kamm, bunt schillernd wie bei einem Schmetterling. Dieses Wesen, das aussieht, als könne es nur der Fantasie entsprungen sein, hat wirklich gelebt, vor 247 Millionen Jahren. Es nennt sich Mirasaura grauvogeli, übersetzt bedeutet Mirasaura so viel wie Wundersaurier. Und der wurde jetzt entdeckt durch ein Fossil von Forschern am Naturkundemuseum Stuttgart, die dazu in dieser Woche einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht haben. Und über diesen Mirasaurer grauvogeli spreche ich jetzt mit einem seiner Entdecker, mit dem Paläontologen Dr. Stefan Spiekmann vom Naturkundemuseum Stuttgart. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo, freut mich.
Wenn Ihnen der Mirasaurer grauvogeli in einem Disney-Film oder in einem Kinderbuch als Fantasiewesen begegnet wäre, hätten Sie es dann für möglich gehalten, dass so ein Wesen mal gelebt hat auf der Erde?
Also ich arbeite an Reptilien aus der Triaszeit und die Triaszeit ist eigentlich eine Zeit, dass es sehr, sehr viele überraschende Tiere gibt, eigentlich Reptilien, die man heute gar nicht mehr hat. Aber in dieser Zeit, ja, eigentlich fast alles war möglich.
Ja, der Name ist ja jetzt auch ein sehr besonderer Wundersaurier. Was ist denn so aufregend, so wundersam an dieser Entdeckung?
Also das Wundersame ist eigentlich die Strukturen, die wir in Mirasaura sehen. Das sind sehr komplexe Hautauswüchse. Und diese komplexe Hautauswüchse kennen wir eigentlich nur als Feder in Vogel und auch in viele Dinosaurier und als Haare in uns, in Säugetiere. Und diese Strukturen sind riesig wichtig gewesen für die Evolution von Säugetieren und von Vögeln natürlich. Zum Beispiel hat uns in der Lage gestellt, um warmblütig zu sein, also unseren Körper zu bedecken und so warmblütig zu sein. Und wir haben eigentlich gedacht, das sind die zwei Strukturen, Haare und Federn, und das ist es. Und jetzt haben wir eine ebenso komplexe Struktur gefunden und in ein sehr, sehr frühes Reptil. Und das ändert unser Bild von Reptilien, weil wir haben eigentlich immer gedacht, ja, Reptilien, die haben Schuppen und Dinosaurier und Vögel, die haben Federn. Aber es ist viel komplexer.
Genau, dieses Exemplar ist nämlich kein Dinosaurier, sondern ein Saurier, der eben diesen Kamm auf dem Rücken hat, der eben aus diesen Hautauswüchsen besteht. Wie hat dieser Kamm funktioniert? Hatte der auch eine Funktion oder sollte der nur schön aussehen?
Also schön aussehen ist auch eine Funktion. Und wir haben gedacht, was sind die Möglichkeiten? Und wir haben zum Beispiel gedacht, ja, das war möglich zum Fliegen oder zum Gleiten. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil es gibt nur einen Kamm und die steht recht hoch aus der Rücke. Und das passt nicht zu einer Struktur, die zum Fliegen oder zum Gleiten ist. Und zum Beispiel haben wir auch gedacht, möglich war es, um Hitze wegzunehmen von das Tier, weil es ist auch gesagt über manche ausgestorbene Reptilien, mit einem Kamm auf der Rücke.
Als Fächer sozusagen.
Ja, genau, genau.
Man sich aber Luft das zufächert.
Eigentlich ist die Gedächtnis dann, dass es Blut durch diese Struktur gibt. Und mit das Blut kann man dann Hitze abgeben sozusagen. Wenn die Haut sehr dünn ist, dann kann man so Hitzen abgeben durch so eine Struktur. Aber das ist auch keine Möglichkeit bei Mirasaura, weil diese Strukturen waren eigentlich wie Haare und Feder. Und das waren eigentlich nur tote Zellen und man kann kein Blut durch solche Strukturen haben. Und dann bleibt eigentlich nur eine Option über. Und das ist, dass es einfach ein sehr schönes Ding war, um sehr beeindruckend zu sein.
Für die Balz sozusagen, wenn man auf Partnersuche gegangen ist zum Beispiel.
Genau, das kann sein zum Balz, das kann auch sein, um Feinden abzuschrecken und auch ein Raubtier zum Beispiel. Es gibt auch Tiere, ja, die haben so eine Struktur, um viel größer anzuscheinen, dann sie tatsächlich sein.
Warum hat dieser wunderschöne, buntschillernde Kamm sich in der Evolution dann nicht durchgesetzt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil Haare und Federn sind natürlich sehr, sehr, sehr erfolgreich eigentlich in der Evolution. Und diese Strukturen, die kennen wir eigentlich nur aus dem Trias. Aber dann kann man nicht sagen, das war nicht erfolgreich, weil das hat zum Beispiel auch möglich mehr als 40 Millionen Jahren, dass es diese Strukturen gab. Und das ist eine sehr lange Zeit natürlich. Also das war nicht erfolgreich, aber ganz klar kein Riesenerfolg wie Haare und Fäde.
Wenn Sie sich die Wesen, die Reptilien, die es heute auf der Erde gibt, so anschauen, könnten Sie sagen, es gibt eins, das ein bisschen an den Mirasaurer erinnert, entfernt?
Von der Struktur auf der Rücke eigentlich gar nicht. Nein, ich kann mir nichts bedenken, was so aussieht. Aber von das Körper her, das Tier Mirasaurer war eigentlich sehr gut angepasst für ein Leben im Baum, ein sehr guter Kletterer sozusagen. Und man hat zum Beispiel gesagt, diese Tiere waren wie Chamäleonen. Aber das denken wir eigentlich nicht. Ich denke eigentlich, das beste Beispiel ist ein Zwergameisenbär. Das ist ein relativ kleines Säugetier, das es jetzt noch gibt, das auch mit seinen Schwanz und Beinen dann um Zweigen greift und dann die Hände nutzt zum Greifen nach Fressen. Und das war wahrscheinlich ähnlich an Mirasaurer.
Sie haben schon die Sensation an dieser Entdeckung vorhin erklärt, dass es eben diese andere Struktur gibt, außer Haare und Federn. Wie verändert das jetzt die Sicht auf die Evolution? Wo lohnt es sich da jetzt weiter zu forschen?
Ja, ich finde, das ist das Rieseninteressante an unserem Studium. Wir können jetzt sagen, okay, es gibt sehr komplexe Hautauswüchse, sehr früh in der Evolution der Reptilien. Und das ist komplett unerwartet. Und das zeigt uns eigentlich, dass die Möglichkeit, solche Strukturen zu wachsen, also zu evolvieren, schon da ist beim Ursprung von allen jetzt lebenden Reptilien. Natürlich, Eidechsen, Schlangen und Schildkröten haben nicht solche Strukturen, aber die Möglichkeit, genetisch gesehen, die Möglichkeit, solche Strukturen zu haben, ist wahrscheinlich da. Und das ändert unsere Bild der Evolution sehr stark. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir mehr Reptilien finden jetzt mit solchen Hautauswüchse.
Ein neuer Saurier wurde entdeckt, der Mirosaurer grauvogeli, der einen ganz besonderen Kamm aus Hautauswüchsen, einen bunten Kamm auf dem Rücken getragen hat. Und einer, der ihn mitentdeckt hat, ist Dr. Stefan Spiekmann, Paläontologe am Naturkundemuseum in Stuttgart. Vielen Dank, dass Sie uns den Mirosaurer vorgestellt haben.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Bei den Profis reisen wir jetzt ins tiefste Innere des menschlichen Körpers mithilfe der Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Einige werden das kennen. Man legt sich in eine große Röhre, hört unerträglich laute Geräusche wie aus einem Science-Fiction-Film und darf sich keinen Millimeter bewegen. Am Ende entsteht ein detailliertes Bild vom Innersten des Körpers, ganz ohne Strahlenbelastung wie beim Röntgen. Bislang wird MRT vor allem dafür benutzt, um zum Beispiel einen Tumor aufzuspüren. In Zukunft soll MRT auch dabei helfen, Krebs zu bekämpfen. Dazu forscht Professor Thoralf Niendorf vom Max-Delbrück-Center in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Sie.
Sie machen sich bei Ihrer Forschung eine Begleiterscheinung bei der Magnetresonanztomographie zunutze. Während der Untersuchung erwärmt sich das Gewebe leicht. Wie warm wird es denn da im Körper?
Die Erwärmung der die Erhöhung der Körperkerntemperatur ist durch internationale Richtlinien beschränkt auf maximal 1 Grad. Das heißt, so ein MRT-System läuft immer gedrosselt.
Also man könnte das auch höher drehen, man könnte auch eine größere Wärme erzeugen, höre ich da raus. Und die wollen Sie dann nutzen, um zum Beispiel einen Krebstumor im Gehirn zu zerstören. Wie stark muss der denn erwärmt werden, um das kranke Gewebe zu zerstören?
Es gibt da zwei Therapieoptionen. Zum einen ist Wärme oder Erhöhung der Temperatur bekannt als Katalysator und unterstützende Funktion für Radio- und Chemotherapie. Hier reden wir von der Hyperthermie und von einem Temperaturbereich von etwa 42 bis 46 Grad. In unserer Forschung gehen wir darüber hinaus und wollen in das Regime der Ablation kommen und entsprechende Temperaturen erreichen. Und die beginnen ab Temperaturen von ca. 60 Grad.
Das heißt, bei Ablation, damit meinen Sie für alle verständlich, zum Beispiel, was man mit einem Laser erreicht, dass man wirklich was schneiden kann, zerstören kann?
Genau. Der heutige Ansatz basiert auf Laserablation. Das heißt, man führt kleine Glasfasersonden in das Zielgebiet und erzeugt dann durch den Energieeintrag diese hohen Temperaturen und verödet damit das Krebsgewebe, sodass in Folge Nekrosen zurückbleiben.
Sie haben gerade die hohen Temperaturen genannt. Sind die nicht auch gefährlich für das gesunde Gewebe?
Ja, natürlich wären die gefährlich für das gesunde Gewebe, wenn dort entsprechende Temperaturen herrschen würden oder erzeugt, generiert werden könnten. Allerdings besteht unser Ansatz darin, dass wir gezielt an zuvor ausgewählten Orten oder in zuvor ausgewählten Arealen, nämlich dort, wo sich die Krebszellen bewegen, die Temperatur erhöhen. Das umliegende gesunde Gewebe unterliegt nicht diesen Temperaturerhöhungen und wird deshalb auch nicht beschädigt.
Mhm. Welchen Vorteil hätte denn diese Erwärmung durch MRT gegenüber Lasern, die ja jetzt auch eingesetzt werden?
Na, konventionelle chirurgische Eingriffe und auch die Laserablationen sind ja invasive Eingriffe. Das heißt, irgendwo muss die Schädeldecke geöffnet werden, sei es zum chirurgischen Eingriff oder um ein Glasfaserkabel da durchzuführen. Und unser Ansatz ist komplett zerstörungsfrei, weil wir die Temperatur durch Hochfrequenzenergie erzeugen. Laserablationen haben noch den Nachteil, dass natürlich der Weg von außen zum Zielgebiet irgendwie vorgegeben ist. Mhm. Und ich höllisch aufpassen muss, dass ich keine anderen Hirnareale verletze. Und zweitens gibt es das potenzielle Risiko, dass durch das Vorführen und Zurückführen dieser Glasfaserkabel auch Krebszellen verschleppt werden und dann an anderen Arealen oder in anderen Arealen des Gehirns abgelegt werden. Und wir dringen nicht von außen ein invasiv und haben deshalb diese Nachteile nicht.
Mhm. Jetzt testen Sie das oder forschen Sie da vor allen Dingen, wie MRT beim Kampf gegen Hirntumore eingesetzt werden kann. Warum eignen die sich besonders gut dafür, um das da zu testen?
Na, Hirntumore sind unser Modellsystem oder unser erster Ansatz für eine klinische Anwendung, weil andere alternative Techniken wie zum Beispiel der fokussierte Ultraschall eher nicht durch die Schädelkalotte durchkommen. Und deshalb bieten wir hier eine Alternative an, die nahezu einzigartig ist. Das Grundprinzip selbst lässt sich aber auch auf andere Tumore ausweiten und ist nicht aufs Gehirn limitiert.
Mhm. Sie haben jetzt eine Förderungsforderung bekommen von 150.000 Euro für dieses Vorhaben. Das heißt, es wird daran geglaubt, dass das eine Technik der Zukunft sein könnte. Was denken Sie, wann könnte die so weit erforscht sein, dass sie ganz normal eingesetzt werden kann in der Krebstherapie?
Ich bin ja Wissenschaftler, deswegen lasse ich Ihren Konjunktiv im Sinne von könnte mal stehen. Ihr Verb glauben muss ich vielleicht korrigieren, denn wir wissen, dass es funktionieren kann. Wir haben hinreichende Vorergebnisse aus Experimenten und aus Simulationen, die den Beweis erbringen, dass die grundsätzliche Machbarkeit dieses Ansatzes gegeben ist. Wir sehen momentan keine schwerwiegenden technischen Hürden oder Barrieren, sondern die Barrieren und Hürden liegen eher auf der regulatorischen Ebene, also auf dem Weg hin zu einem Medizinprodukt, beziehungsweise, wie Sie sich gut vorstellen können, möglicherweise auf der budgetären oder finanziellen Ebene. Mhm. Wir werden in den nächsten 18 Monaten die grundlegende Machbarkeit für Ablation aufzeigen. Für Hyperthermie haben wir es bereits bewiesen. Und wenn einer Ihrer Zuhörer vielleicht diese Dinge unterstützen möchte und eine Förderung in der Größenordnung von 10 bis 15 Millionen Euro offerieren könnte, dann kann ich Ihnen versichern, dass wir diesen Ansatz innerhalb von 3 Jahren in die klinische Praxis oder in die Wirklichkeit, in die Anwendung übersetzen können. Ansonsten wird es etwa so 6 bis 8 Jahre dauern.
Also, wenn Sie eine sinnvolle Möglichkeit nutzen wollen, Ihre Millionen anzulegen, dann können wir Ihnen das auf jeden Fall empfehlen. Es gibt eine neue Form, Tumore mit Magnetresonanztomographie zu bekämpfen. Daran forscht Professor Thoralf Niendorf vom Max-Delbrück-Center in Berlin. Und er sagt, je nachdem, wie die finanziellen Mittel sind, kann das in 3 bis 8 Jahren eingesetzt werden. Vielen Dank für alle Informationen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso, schönes Wochenende.
Tschüss. Fast eine Woche ist es schon her, das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel, das von einer Protestaktion vom Zentrum für politische Schönheit gestört oder besser gesagt unmöglich gemacht wurde mit lauten Gesängen. Die Diskussion darüber, die ist aber lange noch nicht verhallt. Die einen, wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, kritisieren, dass solche Aktionen nur die AfD stärken. Andere, wie die Linkspartei, kritisieren wiederum, dass die AfD überhaupt zu einem Sommerinterview eingeladen wurde. Wie gehen Medien mit der AfD um und was bringen Protestaktionen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Theresa Völker vom Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung. Sie forscht zu politischer Kommunikation und Protest in Demokratien. Guten Morgen, Frau Dr. Völker.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schauen wir als erstes mal auf diese Protestaktion vom Sonntag. Stärken solche Aktionen eher die AfD oder zeigen sie, die Demokratie ist wehrhaft?
Ich glaube, um so eine Frage zu beantworten, ist es wichtig, erstmal den Mehrwert von Protesten auch für eine Demokratie einzuschätzen. Und da hilft manchmal ein kühler Blick, um nicht zu sehr in das Für oder Wider. Ist die AfD gestärkt oder geschwächt? Das liegt nicht alleine daran, wie der Protest ausgeführt wurde, sondern natürlich auch, wie er danach diskutiert wurde. Und ich glaube, die Debatte aktuell ist ein bisschen zu verengt, weil es geht im Kern ja darum, wie wollen wir mit der AfD als Partei umgehen, als Gesellschaft, aber auch als Medien. Und da ist so ein Protest erstmal eine legitime Protestform. Ob jetzt die Aussagen konkret, wie der Protest ausgeführt wurde, jetzt nützlich oder hinderlich sind für eine Unterstützung für die AfD, ist dann, glaube ich, die nächste Frage. Aber erstmal kam es nicht zu Gewalt und es kam zu keinem illegitimen Protest, der eine Gefahr für die Demokratie darstellt.
Mhm. Gerade wurde ja die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall nochmal bestätigt. Da stellt sich natürlich die Frage, sollten Medien die Chefin einer solchen Partei überhaupt zum Interview einladen?
Ja, ich glaube, da hilft auch wieder aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein Stück weit der Blick zurück in die Vergangenheit. Also wenn ich mir meine Forschung angucke, dann sehe ich, dass wenn man sich anschaut, wie wurde mit der AfD vor 10 Jahren umgegangen, wir sehen, dass sich der Umgang in Deutschland gewandelt hat und das auch der AfD genützt hat. Warum? Weil sie, und das ist jetzt unabhängig von dem Interview nur am Sonntag, einfach mehr Raum bekommen haben, ihre Äußerungen zu verbreiten. Und ich glaube, das war jetzt ein spezieller Fall, Sommerinterviews vom Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es natürlich auch gewisse Regelungen, mit wie vielen Parteien müssen wann gesprochen werden. Aber wenn man den Blick über das Interview hinaus weitet, dann sieht man, es gibt sehr viele Momente und Ereignisse, vor allem im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 oder im Kontext von Terroranschlägen oder politischer Gewalt, wo die AfD sehr viel Raum bekommt und in der Lage ist, ihre rassistischen Weltbilder zu verbreiten. Und ich glaube, da kann man andere Entscheidungen treffen, die es eben nicht ermöglichen, dann so eine Deutungshoheit zu bekommen über die öffentliche Debatte. Und ich denke, deswegen muss man da grundsätzlicher und langfristiger den Umgang der Medien mit der AfD hinterfragen.
Das heißt, Sie sagen, es geht eigentlich nicht so sehr darum, ob man mit der AfD redet, sondern worüber man mit ihr redet.
Ganz genau. Mir geht es vor allem um das Wie und das Wann. Also wie, ja, wie kritisch und wie einordnend wird so ein Interview geführt? Wie sehr werden Falschinformationen direkt im Kontext des Interviews in Frage gestellt? Und wozu wird die AfD befragt? Weil Forschung zeigt ganz klar, wenn es beispielsweise um restriktive Migrationspolitik geht, dann profitiert die AfD von solchen Themen, weil sie in der Öffentlichkeit als Themensetzer wahrgenommen wird, weil die Leute, weil die Bevölkerung ihr häufig die Kompetenz zuschreiben, solche Themen auch dann lösen zu können im Vergleich zu anderen Parteien. Von daher sind solche Debatten sehr förderlich dafür, dass sie auch erstarken kann. Und das Wann ist das, was ich vorhin angedeutet habe, in Momenten der Unsicherheit, wenn in der Bevölkerung Unklarheit herrscht, was ist gerade passiert, zum Beispiel, wie gesagt, wenn es zu Gewalttaten kommt, auch dann ist ein schwieriger Moment, um direkt der AfD die Plattform zu geben, diese Zeitpunkte irgendwie zu deuten und dann wieder ja, Vorurteile zu verbreiten. Und ich glaube, da eher ein Gespräch mit einer Partei zu gehen zu Themen, zu Sachpolitik, wo sie sich nicht wieder mit ihren Feindbildern dann gut positionieren kann, das wäre eher die Rolle der Medien als kritische und vierte Gewalt in der Demokratie.
Dann kommen wir nochmal zur Rolle des Protests, des Widerstands gegen eine Partei, die als rechtsextremistischer Verdachtsfall gehandelt wird. Welche Form des Protests halten Sie denn für besonders sinnvoll?
Ja, ich glaube, was wir gesehen haben und was auch Studien zeigen, ist, dass wenn ein Protest über einen längeren Zeitraum und von besonders unterschiedlichen Gruppen auch in der Bevölkerung getragen wird, das haben wir zum Beispiel nach der Korrektivrecherche gesehen, da gab es ja die großen Proteste, die erstmalig seit Jahrzehnten eben auch von unterschiedlichen Protestgruppen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zustande gekommen sind und dafür auch geführt haben, dass es dann zu einer Schwächung der AfD kam. Also Studien zeigen wirklich, dass es einen Effekt darauf hatte, ob Leute sich ja eine Wahlurne für die AfD entscheiden würden. Und das sehen wir auch in anderen Ländern, wenn wir das vergleichen. Aber ich glaube, auch in der Debatte ist es ganz wichtig zu sehen, es hängt natürlich davon ab, wie lange so ein Widerstand anhält. Das heißt, wenn es nur punktuell, wenn es jetzt zum Beispiel nur wie letztes Wochenende einmal zu einem Protest kommt und danach hält dieser Widerstand nicht an, dann kann so ein Effekt direkt sozusagen auch wieder verloren gehen. Und ich glaube, es gibt natürlich nicht nur Protest. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen und Gegenstrategien um. Und da geht es ja im Kern nicht nur um die AfD, sondern es geht ja darum, die Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts in der Gesellschaft zurückzudrängen. Ja, also warum haben wir diese Normalisierung des Rechtsextremismus? Und das fängt eben im Alltag an, in der Kneipe rassistischen Aussagen zu widersprechen. Es geht weiter, wenn man um politisches Engagement denkt, wenn man zum Beispiel in der Zivilgesellschaft schaut. Da sieht man natürlich auch solche Entwicklungen, die häufig von Anfeindungen betroffen sind. Und das ist auch ein Kern von Demokratie, demokratische Zivilgesellschaft zu stärken. Also ich glaube, man kann unterschiedliche Bereiche finden, um gegen das Erstarken der Rechten was zu tun.
Was kann man tun gegen die extreme Rechte und dass sie stärker wird? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Theresa Völker. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Das Kreuzband reißt bei Frauen häufiger als bei Männern. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben Frauen öfter X-Beine und ein breiteres Becken. Dadurch belasten sie das Kreuzband stärker als Männer. Zum anderen landen und springen Frauen anders und haben weniger Muskelmasse. Studien zeigen außerdem, dass der Zyklus die Anfälligkeit für Verletzungen beeinflussen kann.